SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage am Mikrofon Bernhard Senn. 10 Jahre wartet ein Normalsterblicher auf eine Karte und bis zu 5000 Franken bezahlt ein Bayreuth-Verrückter für einen Platz. Die Bayreuther Festspiele sind Kult. Und diesen Sommer, 200 Jahre nach Richard Wagners Geburt, wird er in Bayreuth wohl noch viel mehr gefeiert als sonst. Das Jubiläum ist Anlass für Musikredaktorin Corinne Holz, die wechselvolle und nicht immer nur unproblematische Geschichte Bayreuths aufzurollen und diverse Fundstücke aus den Rundfunkarchiven ans Licht zu holen. Die Protagonisten dieses Features heißen unter anderem Winifred Wagner und Josef Goebbels, Walter Scheel und Herbert von Karajan. Die Gegenwart Bayreuths vertritt Katharina Wagner, Regisseurin und aktuelle Festspielleiterin. Die Spurensuche beginnt vor Ort.
Bayreuth, Juli 2010. Ankunft am Bahnhof.
Der Bahnhof ist an diesem Sonntagnachmittag fast menschenleer. Das vorbestellte Taxi wartet. Fahrziel: Festspielhaus Bayreuth. Die Autos drängen sich, als das Taxi in die Nibelungenstraße einbiegt. Nibelungenstraße heißt sie. Sie führt zum Festspielhaus hoch und quert vorher den Richard-Wagner-Park. Am Straßenrand, wie jedes Jahr, hunderte von Menschen. Sie sind mit Sonnenschirmen und Fotoapparaten ausgerüstet. Männer bringen Videokameras in Position. Mütter sichern Kinderwagen einen Platz. Schoßhunde werden abgestellt.
Fräulein Wagner!
Auf Katharina Wagner hat man warten müssen. Jetzt ist sie, eine der beiden Frauen an der Spitze der Bayreuther Festspiele, aus dem Auto gestiegen. Ihr Kleid wird taxiert, das Dekolleté für gut befunden, der Schmuck für angemessen. Katharina kommt nach dem Vater, sagt jemand neben mir. Weiter hinten erklärt ein Besucher, wie er eine Karte ergattert hat.
Ja, ich war auch gestern Abend um 9 Uhr da und auch im Schlafsack übernachtet. Ja, es ist sehr schwierig, überhaupt Karten zu bekommen. Und wenn eine Möglichkeit besteht, dann so.
Wenn man schon von Wien herkommt, möchte man dann alles sehen. Naja, ich bin schon seit frühester Jugend ein Wagner-Fan. Jetzt kann ich mir halt zeitmäßig es erlauben, herzufahren.
Fluchtort Bayreuth, eine Spurensuche in den Archiven. Feature von Corinne Holz.
Es treten auf Winifred Wagner, Festspielleiterin und Freundin Adolf Hitlers.
Ich hatte diese österreichische absolute, also Herzenstakt und Wärme. Und ich kannte ihn doch immerhin, also von 23 bis 45, das sind 22 Jahre, nicht? Ich habe in den 22 Jahren nie eine menschliche Enttäuschung an ihm erlebt.
Josef Goebbels, Germanist und Reichspropagandaminister.
Es gibt wohl kein Werk in der gesamten Musikliteratur des deutschen Volkes, das unserer Zeit und ihren seelischen und geistigen Spannungen so nahe stände wie Richard Wagners Meistersinger.
Friedelind Wagner, Musikjournalistin und Kritikerin bei Reutz.
Ich war hier in Flensburg Gast bei der Prinzessin Holstein. Die Prinzessin Thyra zu Mecklenburg ist eine alte Schulkameradin von mir.
Gottfried Wagner, Musikwissenschaftler und Kritiker bei Reutz.
Wie stehst du, Gottfried, zu den antisemitischen Schriften von Richard Wagner? Wie ist es nun mit Wagner und Hitler? Gibt es da Linien? Führt es nach Auschwitz und dritte eben? Wie ist die Aufarbeitung?
Wieland Wagner, Festspielleiter und Regisseur.
Wir kennen die Tradition und wir ehren die Tradition, aber wir stehen nicht auf dem Standpunkt, dass die Erfüllung des Buchstabens allein selig macht.
Anja Silja, Sängerin.
Für mich ist gut oder schlecht, wollen wir mal beiseite stellen, Bayreuth mit Wieland Wagner gestorben.
Herbert von Karajan, Dirigent.
Ja, wie Sie wissen, sind wir ja schon seit mindestens 4 Monaten an den vorbereitenden Arbeiten.
Walter Scheel, Bundespräsident Deutschlands und Redner in Bayreuth.
Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, ich bin kein Wagnerianer. Ich fühle mich...
Katharina Wagner, Festspielleiterin und Regisseurin.
Das Stück hat inzwischen, es hat Zeiten durchlebt und wurde auch gebraucht und missbraucht, vielleicht, vielleicht aber auch nicht, gerade hier in Bayreuth.
Zerfällt erst deutsches Volk und Reich in falscher, welcher Majestät kein Fürst bald mehr sein Volk versteht.
Fluchtort Bayreuth. Eine Spurensuche in den Archiven. Flucht bedeutet in der Jägersprache Sprung des Schalenwildes. Bedeutet Wildtiere wie Hirsch, Reh und Wildschwein, die auf Hufen ziehen. Wildtiere, die fliehen, wenn sie Gefahr wittern.
Ein Fluchtort, das ist also ursprünglich ein Ort für flüchtiges Wild, für Wild, das sich retten will. Nach Bayreuth flüchten also seit 1876 Sommer um Sommer tausende Menschen. Ausgenommen in Zeiträumen wie zum Beispiel im Ersten Weltkrieg oder wie nach 1944, als eine Zeit lang keine Festspiele stattgefunden haben.
2010 werden 54.000 Karten ausgegeben, 60% davon gehen in den freien Verkauf. Der Rest ist für bestimmte Gruppen reserviert, Gewerkschafter, Stipendiaten und das größte Kontingent 14.000 Karten für den Freundeskreis der Wagner-Festspiele. Wie bekannt, ist eine wunschgemäße Bearbeitung Ihrer Bestellung in den meisten Fällen erst nach mehreren Jahren Wartezeit möglich, da die Anzahl der Kartenbestellungen das Kontingent bei weitem übersteigt, heißt es auf der Webseite der Bayreuther Festspiele.
Und bis zu 10 Jahren wartet ein Außenstehender auf eine Karte, wie mir ein Bayreuth-Fan verrät.
Der teuerste Platz kostet umgerechnet 365 Franken, der günstigste 19. Schneller geht es auf dem Schwarzmarkt. Dort wird angeblich bis zu 5.000 Franken für einen Platz bezahlt.
Bayreuth gleicht einer Religion, einer religiösen Vereinigung mit eigenen Regeln, einer Vereinigung mit eigenen Regeln und öffentlichen Gelübden.
Es ist Kulturförderung, aber es ist auch zurückkommende Wirtschaftsförderung, die hier geschieht. Natürlich sind die Bayreuther Festspiele neben aller hohen Kunst von Weltformat für Bayreuth auch ein erstklassiger Imagefaktor, bewusstseinsbildend, wertschöpfend für die Kultur- und Musikstadt Bayreuth.
Sagt der Bürgermeister Bayreuths.
Richard Wagner hatte, wie Sie wissen, die Bayreuther Festspiele ursprünglich als Kunsthappening geplant. Später, Ende der 60er Jahre, war das überhaupt nicht so für München konzipiert, dass da nur Wagner aufgeführt werden sollte. Also man kann ja historische Belege führen. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde es dann sozusagen die Wagner Festspiele. Auch das ist nachweisbar. Was in Bayreuther passiert, vom Publikum her, wer da hingeht, aus welchen Gründen, das ist für mich einfach antikulturell und antikünstlerisch.
Sagt Gottfried Wagner, Musikwissenschaftler und Sohn Wolfgang Wagners.
Wer besucht eigentlich die Bayreuther Festspiele? Fakten statt Vorurteile suche ich und finde ich in der einschlägigen soziologischen Studie mit dem Titel »Pilgerfahrt ins Ich« und in Udo Bernbachs Opernsplittern. Lesenswert.
Ganz am Anfang, bei der Eröffnung 1876, zählt man 1880 Besucher. Davon 270 Künstler, 2 Kaiser, 12 Adlige. Der Löwenanteil stammt aus dem Großbürgertum. 1924, mit der Wiedereröffnung der Bayreuther Festspiele nach dem Ersten Weltkrieg, verändert sich das Publikum. Immer weniger Künstler, immer weniger ausländische Besucher. Auf der anderen Seite immer mehr Beamte, Lehrer, Studenten, Wagnerverbände. Eher am Rand Großbürgertum und Adel. das Publikum verkleinbürgerlicht. Auf den Gästelisten der Stadt tauchen die Namen später führender Nationalsozialisten auf. Röhm, Himmler, Frank, Ley. Das Bayreuther Publikum ist 1924 politisch konservativ, deutsch-national. Man ist unter sich.
Zeitsprung, Zeitsprung auf das Jahr 1998 und auf sein Publikum. 34% des Publikums bezeichnet sich als konservativ, 37% als liberal, 14% als sozialdemokratisch, 2,7% als sozialistisch, der kleine Rest als Sonstiges. Der Großteil des Publikums, lese ich, hat Abitur und Hochschulabschluss, 79%, und verdient gut. In Bayreuth trifft sich also das überdurchschnittlich gut gebildete bürgerliche Publikum. Es trifft sich die sogenannte neue Mitte Deutschlands, eine Gruppe, die in der Berliner Republik von allen großen Parteien umworben wird.
Ganz anders also als nach 1933 und insbesondere nach 1940.
Die Bayreuther Festspiele heißen ab sofort Kriegsfestspiele. Kriegsfestspiele, sie sind mit einem Namen verbunden, der bis heute an Bayreuth klebt, mit einer Geschichte, die die Öffentlichkeit in zwei Lager spaltet, in Bayreuth-Anhänger und in Bayreuth-Gegner.
Mit Beginn der sogenannten Kriegsfestspiele gibt es keine Karten mehr im freien Verkauf. Damals sind nur noch sogenannte Gäste des Führers anwesend, heranbeorderte Gäste, verwundete Soldaten, Rüstungsarbeiter, Lazarettschwestern, Mitglieder der NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude, der Freizeitorganisation der Nationalsozialisten. Robert Ley, Chemiker und Leiter der größten Massenorganisation des Reichs, der Deutschen Arbeitsfront, spricht im Juli 1941 in Bayreuth vor über 30.000 Menschen.
Wir sehen den Feind ganz klar. Es ist ein revolutionärer Kampf. Wir prallen zwei Welten aufeinander mit ihrer ganzen Macht und Größe. Und wir sind zutiefst überzeugt, der Herrgott will es, dass diesmal das Gute siege, dass die Lebensverneinende, die zerstörende Welt vernichtet werde. Der Bolschewismus, Juda und Moskau, sie werden fallen, weil sie fallen müssen. So ist es.
Ein Telegramm an Herrn Reichsleiter Dr. Robert Ley. Ihnen und den in der NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude tätigen Mitarbeitern und Künstlern danke ich für die mir von der heutigen Tagung telegrafisch übermittelten Grüße. Adolf Hitler. Unser Anführer, ein dreifaches Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil!
Neue Zeiten, neue Rituale. Das Horst-Wessel-Lied, das Kampflied der SA, wird 1933 inoffizieller Bestandteil der Nationalhymne. Zuerst singt man auf entsprechenden Kundgebungen und Versammlungen die erste Strophe der deutschen Nationalhymne, dann das Horst-Wessel-Lied.
Die Reichsmusikkammer deklariert die Tempovorschriften dieses neuen Rituals.
Der Führer hat entschieden, dass das Deutschlandlied als Weihelied im Zeitmaß Viertel gleich Metronom 80 zu spielen ist, während das Horst-Wessel-Lied als revolutionäres Kampflied schneller gespielt werden soll.
Das Deutschlandlied, Deutschland, Deutschland über alles, dieses Lied ist eng mit Bayreuth verknüpft. Und dieses Lied sorgt 1924 am Ende der Eröffnungsvorstellung der Meistersinger von Nürnberg für einen politischen Eklat.
Anhänger des Völkischen Bund, der Tarnorganisation der damals noch verbotenen NSDAP, sind in der Festspielleitung und im Festspielhaus gut vertreten. Ebenso die Leser der antisemitischen Bayreuther Blätter und die Wähler des Völkischen Block.
Empfohlen wird der Besucherin Literatur zur Erkenntnis arischer Art, darunter das sogenannte Rassenbuch des Grafen Gobineau.
Das Schlussbild der Meistersinger wird mit Spannung erwartet, der Aufmarsch des Volks auf der Festwiese. Diese stellt einen freien Wiesenplan dar, im ferneren Hintergrunde die Stadt Nürnberg, heißt es bei Wagner. Hundertschaften drängen sich auf der Bühne und lauschen der Schlussansprache des Hans Sachs.
Was deutsch und echt ist keiner mehr, lebt nicht in deutscher Meister.
Zerging in Dunst das heilge römische Reich und bliebe gleich die heilge deutsche Kunst.
An dieser Stelle geht ein Raunen durch die Reihen. Nach und nach steht das Publikum auf, man nimmt den Imperativ des Schlusschors wörtlich. Ehrt eure deutschen Meister. Das ruft nach mehr als Applaus, das ruft nach einem Bekenntnis.
Nach dem Deutschlandlied aus 2000 Kehlen. Nach dem Deutschlandlied, das seit kurzem wieder Nationalhymne ist. Eine Nationalhymne singen ist ein Akt der nationalen Selbstvergewisserung. Das gemeinsame Singen soll integrative Wirkung haben und das Bekenntnis zur eigenen Nation ausdrücken.
Hier also 1924 im Festspielhaus Bayreuth wird das Deutschlandlied zu etwas anderem, zur politischen Manifestation der sogenannten völkischen Bewegung.
Deutschland soll ein gleichgeschaltetes großes Deutschland werden, von der Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt, ein großes Reich, bevölkert von Deutschen. Hitler.
Diese Gleichung ist unzulässig und sie ist historisch falsch, ich weiß. Das ändert nichts daran, dass sich Bayreuth gleich Hitler in vielen Köpfen festgesetzt hat.
Ein couragierter Bundespräsident Deutschlands nimmt diese Tatsache zur Kenntnis.
Und er nimmt sie ernst, als er im Festspielhaus Bayreuth über die Verstrickungen Bayreuths mit Hitler-Deutschland spricht und damit die anwesenden Wagnerianer und Würdenträger schockt.
Walter Scheel, Bundespräsident Deutschlands, gilt zusammen mit Willy Brandt als Vater der Entspannungspolitik bzw. der neuen sozialliberalen Deutschlandpolitik. 1976 tritt Walter Scheel als Ehrengast auf die Bühne des Bayreuther Festspielhauses. Anlass ist der 100. Geburtstag der Bayreuther Festspiele.
Hitler hat Bayreuth nach allem, was man weiß, geliebt. Wann immer er konnte, ist er zu den Festspielen hierher nach Bayreuth gekommen. Die Festspiele standen unter seinem persönlichen Schutz. Und so ist es verständlich, dass der erste Bundespräsident, mein Vorgänger, Theodor Heuss sich weigerte, nach Bayreuth zu kommen. Selbst Thomas Mann, in früheren Zeiten und auch später wieder, ein begeisterter, wenn auch kritischer Verehrer Wagners, sah nach dem Kriege in Wagner zeitweilig zu viel Hitler. Dafür sprach manches, nicht zuletzt Hitlers Beziehung zum Meister. Aber was kann Wagner dafür, dass Hitler ihn mochte? Hitler liebte auch Berge und Schäferhunde. Aber das ist kein Einwand gegen Berge und Schäferhunde. Sicher. Sicher, Wagner war ein Antisemit. Aber es ist einfach falsch zu behaupten, Hitler habe seinen Antisemitismus von Wagner übernommen. Beide, Hitler und Wagner, sind Teile einer unheilvollen antisemitischen Unterströmung des europäischen Geistes. Aber Hitler wäre sicher auch ohne Wagner Antisemit geworden.
Walter Scheels 35 Minuten lange Rede im Festspielhaus Bayreuth, das ist eine Geschichtslektion. Das ist eine Rede, wie ich sie einem Politiker, ich gebe es zu, nicht zugetraut hätte. Und wenn Scheel die Inhalte seinem Ghostwriter verdankt, dann ändert das nichts an deren überzeugender Substanz.
Bayreuth ist ein Teil deutscher Geschichte.
Damals, 1976, damals hätte die Aufarbeitung dieser Geschichte beginnen können. Tut sie aber nicht, noch lange nicht.
Bevor Bayreuth von den Nationalsozialisten instrumentalisiert wird, versammeln sich in Bayreuth deutsch-national Gesinnte, Antisemiten und Wagnerianer. Darunter auch Intellektuelle, die als Skeptiker nach Bayreuth kommen und als Gläubige nach Hause gehen. Darunter Romain Rolland, französischer Schriftsteller und Musikkritiker, der später nach der russischen Oktoberrevolution mit dem Kommunismus sympathisiert.
1891 schreibt der junge Romain Rolland, der Wallfahrtscharakter dieser Bayreuther Festspiele befremdet mich ganz entschieden. Man könnte glauben, in Lourdes oder Loreto zu sein, wenn man die Reliquienhändler sieht, die Wagner-Medaillons, Wagner-Nadeln, Wagner-Brieftaschen und so weiter verkaufen. Doch 3 Tage später heißt es bei ihm nach einer Aufführung des Parsifal: Heute war ich so erschüttert, dass ich während des dritten Aktes geweint habe. Dieser dritte Akt ist das 5. Evangelium oder vielmehr das 1., das größte von allen. Das ist wirklich kein Theater mehr, das ist keine Kunst mehr, das ist Religion und wie Gott selber. Hier wird deutlich, wie jede Art von kritischem Bewusstsein aussetzt, wie jede Schranke, jedes Maß durchbrochen und hinweggespült wird. Bei solchen Erlebnissen wird Kritik zum Sakrileg. Als einzig adäquate Haltung bleibt Anbetung übrig. War es das, was Wagner wollte? Ich glaube ja. Die Idee Bayreuth wäre sonst gar nicht zu verstehen. Bayreuth sollte mehr sein als Theater, als Kunst, als Oper. Es sollte im Grunde alle übrige Philosophie, Kunst, Religion überflüssig machen. Immer, wenn man Bayreuth bescheinigte, dass es mehr sei als Kunst, fühlte es sich verstanden.
Immer, wenn man Bayreuth bescheinigte, dass es mehr sei als Kunst, fühlte es sich verstanden. Das ist ein Kernsatz aus Walter Scheels Rede im Festspielhaus. Ein Kernsatz, der erhält, wie aus Kunst Politik wird, wie aus der Festspielidee Wagners eine Festspielideologie. Und die Musik hat dann dieser Ideologie zu dienen. Ihre musikalische Substanz wird auf ihr angeblich nationales Potenzial reduziert. Wagner wird zum deutschesten der deutschen Komponisten stilisiert und die emotionale Macht der Musik in diesem Sinn gedeutet.
Es gibt wohl kein Werk in der gesamten Musikliteratur des deutschen Volkes, das unserer Zeit und ihren seelischen und geistigen Spannungen so nahe stände wie Richard Wagners Meistersinger. Wie oft in den vergangenen Jahren ist ihr aufrüttelnder Massenchor, wacht auf es nahegehenden Tag, von Sehnsucht erfüllten gläubigen deutschen Menschen als greifbares Symbol des Wiedererwachens des deutschen Volkes aus der tiefen politischen und seelischen Narkose des November 1918 empfunden worden.
Sagt Josef Goebbels, Reichspropagandaminister, in seiner Rede am Deutschen Rundfunk im August 1933. Anlass ist die weltweite Übertragung von Wagners Meistersingen.
Behauptet Josef Goebbels. Der studierte Germanist irrt, oder Goebbels hat nach dem sogenannten Massenchor Wachet auf abgestellt. Die angeblich aufrüttelnde Wirkung des Chors, so Goebbels, diese aufrüttelnde Wirkung setzt beim Adressaten Sachs ein ganz anderes Gefühl in Gang. Falls ich der Musik trauen kann, das Gefühl von Resignation, von Anklage.
Euch macht ihr's leicht, mir macht ihr's schwer, gebt ihr mir Armen zu viel Ehr, sagt Hans Sachs.
Hans Sachs, der Meistersinger, und er sagt es zu sich selber fast wie im Geheimen. Hans Sachs sagt an dieser Stelle einen der entscheidenden Sätze in den Meistersingern.
Euch macht ihr es leicht, mir macht ihr es schwer.
Und die Regieanweisung an dieser Stelle, die ist aufschlussreich und sie irritiert mich.
Mit ergriffener, schnell aber sich festigender Stimme.
Das könnte Verschiedenes heißen. Sachs lässt für einen Moment vielleicht Zweifel an der Meistersingerei zu und an ihren Herrschaftsritualen. Dann mit schnell sich festigender Stimme, dann schiebt sich ein stärkeres Gefühl in den Vordergrund. Sachs, der Künstler will geliebt werden, er ist eitel.
Soll vor der Ehr ich bestehen, sei es mich von euch geliebt zu sehen. »1934 befragt ein Radiojournalist im Rahmen der Weltsendung des Ring des Nibelungen die Festspielleiterin Winifred Wagner.«
»Winifred Wagner, Winifred ist mit Adolf Hitler befreundet, sie nennt ihn Wolf und er sie Winnie.«
»1933 besucht der neue Reichskanzler erstmals in offizieller Funktion die Bayreuther Festspiele.«
»Winifred Wagner führt Wolf durch den Ehreneingang.« Und sie nimmt mit ihm zusammen in der Ehrenloge Platz.
Nach der Vorstellung dann das Interview.
Frau Wagner, man spricht davon, dass Richard Wagner bereits die Festspiele für die armen und ärmsten Volksgenossen kostenlos veranstalten wird.
Wunschziel des Schöpfers des Begriffes Bayreuth, unseres Meisters Richard Wagner, war, den Besuch der Festspiele ohne Entgelt jedem zu ermöglichen, der das Sehnen nach seelischer Erhebung und Läuterung durch Erleben eines erhabenen Kunstwerks im Herzen trägt. Diesen Wunschtraum des Meisters wahrzumachen, ist unserem genialen Führer Adolf Hitler vorbehalten worden, der das Wunder der nie versiegenden Kraftquelle edelster, reinster Kunst an sich selbst immer wieder erlebte und in schweren Stunden Trost und Erhebung gerade im Wagnerschen Kunstwerk gefunden hat.
Adolf Hitler hat Bayreuth gerettet, 1933 vor dem Ende gerettet. So sagt es Winifred Wagner im Rückblick und sie bittet um Verständnis, dass sie die angebotene finanzielle Unterstützung niemals hätte ablehnen können.
Hitler überweist jährlich 100.000 Mark von seinem Privatkonto, Goebbels bewilligt das fehlende Geld in Form von Kartenkäufen nach einstündiger Diskussion mit der Vertreterin aus Bayreuth.
Und Goebbels notiert im Tagebuch:
Besuch von Frau Tode wegen Bayreuth, es fehlen 300.000 Mark.
Bayreuth zieht Antisemiten und Großmäuler an. Bayreuth versammelt Außenseiter und Querschläger. Bayreuth fasziniert Dünnbrettbohrer und Intellektuelle, jeweils beiderlei Geschlechts.
Diese Extreme gibt es in Bayreuth, seit es Bayreuth gibt. Extrempositionen polarisieren. Sie lenken die Aufmerksamkeit weg von der Musik hin zu den Personen und ihren Weltanschauungen. Die Kunst ist in Bayreuth schon lange in den Hintergrund gerückt. Im Vordergrund ist der Familienkrieg, der auch ein Medienkrieg ist. Im Hintergrund machen sich Wagner-Forscher die Deutungshoheit streitig.
Warum mute ich mir Bayreuth zu? Vielleicht, weil ich keine Interessen verfolge und niemanden verteidigen muss, außer ein Werk. Außer ein Werk, das nachhaltig beschädigt ist, beschädigt durch die Rezeption. Beschädigt durch die Rezeption sind auch Menschen. Bayreuth kennt nur Sieger und Verlierer. Damit folgt es einem Muster, das zutiefst restaurativ ist.
Die Kunst stirbt, wenn es nichts mehr aneinander zu entdecken gibt, sagt Klaus Zeherlein, einer der führenden Dramaturgen und Intendanten des 20. Jahrhunderts, über seine Krise am Theater.
Bayreuth, behaupte ich, Bayreuth ist immer in Krise.
Die Figur des Beckmesser wurde und wird als antisemitische Überzeichnung gelesen. Beckmessers Musik sei abwertend. Wagner parodiere in den verunglückten Tönen ein bekanntes jüdisches Lied. Ob das stimmt, darüber ist man sich uneinig.
Fest steht hingegen, dass die Figur des Beckmesser auf den berühmten Musikschriftsteller Eduard Hanslick zielt, einen der unerbittlichsten Gegner Wagners. Fast, aber nur fast, hätte Wagner die Figur Hans Lick genannt. Es bleibt bei Beckmesser und es bleibt bei dem Verweis auf den angeblich regelgläubigen Musikkritiker Hans Lick. Hans Lick hat eine jüdische Mutter. Beckmesser könnte ein Mitglied der Familie Wagner sein, wenn ich das Prinzip von Siegern und Verlierern dieser Familie weiterverfolge. Beckmesser, der Meckerer vom Dienst und damit ein Verlierer, Beckmesser könnte Friedelind oder Gottfried heißen.
Beckmesser will im Wettbewerb der Meistersingerei mithalten, er schafft es aber nicht. Er zittert vor Angst, wenn er vor Publikum singt. Er starrt auf das Notenblatt, während andere auswendig singen.
Dabei kommt Musik aus ihm heraus, die rätselhaft modern ist und die auf den Sprechgesang des frühen 20. Jahrhunderts verweist. Beckmesser spricht eine andere Sprache als die übrigen Meistersinger. Beckmesser meckert avantgardistisch. Und vielleicht signalisiert der Komponist Wagner mit diesem heimtückischen Kunstgriff auch: Das Regelwerk der Meistersingerei kann mir gestohlen bleiben. Klar, dass gegen den Abweichler Beckmesser mobilisiert wird.
Friedelind und Gottfried, zwei Beckmesser der Familie Wagner?
Der Eindruck ist sehr gut. Ich finde, man hat Enormes geleistet, wie überhaupt der Eindruck von Deutschland, muss ich sagen, eine sehr angenehme Enttäuschung ist. Denn, wie Sie wissen, bin ich damals aus Protest gegen die Nazi-Regierung weggegangen. Und ich bin doch mit etwas merkwürdigen, gemischten Gefühlen zurückgekommen, besonders da ich drüben sehr viel las, dass also die Leute sich nicht geändert hätten. Aber ich muss sagen, es hat sich sehr vieles doch geändert. Ich finde den Wiederaufbau enorm.
Ich halte das Bayreuth-Konzept, wie es jetzt ist, also die Bayreuther Festspiele als Konzept, abgestorben und in jeder Weise für mich völlig uninteressant, wie das jetzt ist. Die bis zur Verblödung betriebene Wiederholung vom fliegenden Holländer bis zum Parsifal ist nicht mehr für mich akzeptabel.
Friedelind und Gottfried sind Kinder berühmter Väter und Mütter, Kinder, die eigene Wege gehen.
Friedelind Wagner, Tochter Winifred Wagners. Friedelind wird zur Nazi-Gegnerin und damit zur couragierten Außenseiterin der Familie. Sie emigriert 1941 aus Protest gegen das Regime und veröffentlicht in New York das Buch »Nacht über Bayreuth«. Friedelind Wagner will zurück nach Europa und in Bayreuth Fuß fassen, was ihr nicht gelingt. Es bleibt in der Nachkriegszeit bei Meisterklassen für Musikstudierende in Bayreuth und bei einer Lohengrin-Inszenierung in Bielefeld. Winifred Wagner gilt als überzeugte Nationalsozialistin. Sie sagt Adolf Hitler Wolf und verehrt ihn bis zu ihrem Tod im Jahr 1980. Sie bemüht sich außerdem, anfangs mit Erfolg, Gefährdete und Verfolgte zu retten und ihren Einfluss an höchster Stelle geltend zu machen. Friedelind Wagner ist 35 Jahre alt, als sie erstmals wieder nach Deutschland reist. Inzwischen lebt sie in den USA, ist als Musikjournalistin tätig und lässt sich 1953 auf ihrer Reise durch Deutschland im Norden des Landes befragen.
Ich war hier in Flensburg Gast bei der Prinzessin Holstein. Die Prinzessin Thyra zu Mecklenburg ist eine alte Schulkameradin von mir. Wir waren zusammen in Heiligen Grabe. Ich weiß nicht, ob Sie von dem Gefängnis mal was gehört haben. Es war für mich eine Strafanstalt. Für andere war es, glaube ich, ganz schön. Und ich wurde da 32 von meiner Mutter hingeschickt, weil sie glaubte, meinen Starrkopf und meinen Eigensinn etwas bezähmen zu müssen. Aber
was ihr nicht ganz gelungen ist.
Es ist nicht ganz gelungen, nein. Aber wie gesagt, die Freundschaften aus der Schulzeit haben eben die Jahre überlebt. Und also natürlich finde ich meinen Aufenthalt sehr schön.
Ja, und was machen Sie selbst drüben in Amerika, gnädige Frau?
Gnädige Frau ist Musikjournalistin und viel am Radio.
Ein anderer Außenseiter ist eine Generation jünger, Gottfried Wagner, Sohn Wolfgang Wagners, des 2010 verstorbenen Festspielchefs. Gottfried Wagner ist Musikwissenschaftler und Mitbegründer der Post-Holocaust-Dialoggruppe. Seit seiner Abrechnung mit dem Wagner-Clan ist er eine öffentliche Person. Seine Autobiografie »Wer nicht mit dem Wolf heult« ist in 6 Sprachen übersetzt worden.
Der Ton in dieser Autobiografie ist anders als in Friedelinds Buch. Gottfried ist zornig, Gottfried klagt an. Er ist, wie Friedelind, ein Verlierer, falls man dem System der Familie und der Zweiteilung der Welt in Sieger und Verlierer folgen will. Gottfried, also ein Siegfried, solange ich lebe, stand mir ein Alter stets im Wege.
Ich erhebe grundsätzlich überhaupt keinen Anspruch. Grundsätzlich. Also im Grunde ist das ein längst abgehaktes Spiel für mich. Da gibt es in Paragraph 8, steht immer dahinter letzten Endes, wenn man es genauer liest, es muss schon ein stromlinienförmiger sein, der von den verschiedenen Einflüssen, Freunde Bayreuth, Bundesrepublik Deutschland, Freistaat Bayern, Stadt Bayreuth, da muss man eigentlich nach allen Seiten hin und her lavieren. Und also dieses ganze Bayreuth ist ein ganz kleiner Punkt auf meiner Weltkarte.
Das glaube ich Ihnen nicht, entgegnet der Journalist, der Gottfried Wagner seinerzeit interviewt.
Warum eigentlich nicht? Der Wagner-Sohn Gottfried hat ein eigenes Leben. Gottfried Wagner ist ein international vernetzter Musikforscher und er hat Vorstellungen von dem, was in Bayreuth stattfinden könnte.
Erster Punkt. Alle Werke von Richard Wagner müssten dort aufgeführt werden. Nicht nur die frühen Opern, sondern eben auch die symphonischen Werke, die Lieder und alles, was sozusagen den jungen Wagner ausmacht, um wirklich eigentlich mal zu verstehen, woher kommt der Richard Wagner. Zweiter Punkt, es müssten alle Werke im Bayreuther Festspielhaus aufgeführt werden, von den Künstlern, die Wagner wesentlich beeinflusst haben. Warum eben nicht das Liebesverbot in Verbindung mit Maß für Maß und den Meistersingern, eben Shakespeare, Wagner, also eine Eröffnung, auch eine kulturelle, oder die griechische Tragödie in Verbindung mit der Götterdämmerung. Oder eben auch ein Parsifal, selbstverständlich in Verbindung mit der Reformsymphonie von meinem sehr geliebten Felix Mendelssohn Bartholdy, um dann auch damit verbinden, selbstverständlich eine Lesung des Judentums in der Musik, dass man da wirklich mal liest und nur die Dokumente einfach in sich mal wirken lässt und eigentlich merkt, was ist da eigentlich passiert. Dass man sozusagen die verunglimpften Komponisten wie eben einen Meyerbeer in Hugenotten mit dem Rienzi, man macht Hugenotten mit Rienzi auf der Bayreuther Festspielbühne, dass man wieder atmen kann in diesem Muff, der immer noch vorgegeben ist.
Wie steht es mit dem Muff heute, 2011? Diesen Sommer gehen die Bayreuther Festspiele zum 100. Mal über die Bühne.
Am Grundkonzept hat sich nichts geändert. Nur Wagner-Opern, nur 10 davon, mit Ausnahme des Jubiläumsjahrs 2013, dann soll früher Wagner in einem Theaterzelt gezeigt werden.
Und sonst?
Kein künstlerisches Konzept, nein, aber Marketingstrategien.
Katharina Wagner, Festspielleiterin und Regisseurin.
Wie kann sich denn Bayreuth, also der Ort der Wagner-Festspiele, justieren? Bisher ist es ja immer so dasselbe Rezept, man hat diese 5, 6 Stücke und es wird immer wieder neu, eine neue Premiere und so, und dann läuft das sozusagen 5 Jahre, dann kommt wieder eine neue Inszenierung des Stückes. Und dann gab es ja, also ich habe das ja ein bisschen so wie so eine Zäsur empfunden. Also plötzlich war Marthaler da, Lars von Trier mit dem Ring, der ist dann ja leider abgesprungen. Ja. Und Schlingensief, da hatten Sie ja assistiert beim Parsifal. Also ja, das war ja doch offenbar eine neue Phase. Wie stellen Sie sich das vor, wie man mit den Festspielen künftig umgeht? Jetzt bin ich fertig.
Ich glaube einfach, dass Bayreuth in gewisser Weise eine Vorreiterrolle spielen sollte, auch was solche Sachen wie Schlingensief angeht. Ich meine, diese Entscheidung von meinem Vater war vollkommen richtig, weil auch mit dem Charot damals, das ist ja vergleichbar, oder mit dem Heiner Müller, keine Neuerung, kein Experiment ist ohne Risiko. Man kann absolut damit gewinnen oder man kann brutal auf die Schnauze fallen, um es mal ganz deutlich auszudrücken. Der Punkt ist bloß, Bayreuth sollte schon ein Ort sein der Innovation und vor allem auch der Vorreiterrolle. Und ich glaube auch, dass Schlingensief, egal was man jetzt von der Inszenierung denken mag, schon eine ganz eigene Ästhetik auf diese Bayreuther Festspielbühne gestellt hat. Innovation muss sein, und in gewisser Weise wieder eine intellektuelle Vorreiterrolle zu spielen, auch in neuen Denkweisen, ist wichtig.
Ist es noch richtig, dass man heute Opern inszeniert? Also es kostet...
Fragen Sie jetzt mich oder wollen Sie jetzt eine zynische Antwort, dass ich Ihnen antworte? Viele würden sicher sagen, nein.
Nein, ich hatte natürlich auch hier an ein Statement gedacht, wo einfach nochmal die Wichtigkeit betont wird,
ja,
hier auch Geld zu investieren in diese Kulturform.
Ja, ich durchaus finde es sehr wichtig, weil es doch im Gegensatz zum Fernsehen einmal diesen Live-Charakter hat, ganz deutlich. Und es spricht emotional dadurch natürlich ganz anders an, weil es jeden Abend was anderes ist. Es hat ja keine Nahaufnahme in dem Sinn. Wissen Sie, durchs Fernsehen sind wir gewöhnt, Nahaufnahme ist so dran, wir sehen jeden Pickel
Schnitt,
oder auch
Schnitt
nicht,
und
Schnitt,
so.
Schnitt, Schnitt. Und ich glaube, dass die Wahrnehmung des Zuschauers in der Oper und im Schauspiel ganz anders geschult wird. Da passieren an verschiedenen Ecken verschiedenste Dinge, die man aufnehmen muss.
Katharina Wagner stellt sich mit der Neuinszenierung von Wagners Meistersingern 2007 als Regisseurin am Festspielhaus Bayreuth vor. Die Reaktionen sind geteilt.
Das klassische Feuilleton, das Feuilleton spricht von der Revolution der weißen Turnschuhe, spricht von Orgie und Partyleichen, kurz vom Kinderkram einer Popprinzessin. Ganz anders dann jüngere Blätter, die finden die Inszenierung einfallsreich, provokant, kampfeslustig.
Was liegt vor?
Katharina versucht, einen Mythos zu entrümpeln, und sie versucht, mit der Butzenscheiben-Ästhetik der Inszenierung ihres Vaters abzurechnen. Die Meistersinger sind nämlich bei ihr verknöcherte Typen, denen ihr Bildungsspießertum ausgetrieben wird, Goethe und Schiller ausgetrieben wird. In der Prügelfuge bekommen sie dann Andy Warhols Campbell-Dosen übergestülpt.
Ich hatte heute im Reklamheft nochmal gelesen, dass er mit Ironie spricht, was aber ja heute oft ernst genommen wird. Also zum Beispiel dieser ganze Schlussgesang mit welchem Tand und oh, achtet mir die deutschen Meister.
Das ist ja wieder ein Punkt, wo man sagen muss, damals war das sicher sehr ironisch, weil damals war natürlich das Problem politisch einfach. Also ich meine, da haben wir ja sowieso schon mal ein Grundproblem in dem Stück. Es spielt ja eigentlich im Mittelalter und auf einmal sehen wir mit der Schlussansprache in der Entstehungszeit. Weil da beschreibt er ja sozusagen die politische Situation, wie sie um ihn rum ist. Mhm. So, aber jetzt hat das Stück natürlich eine Rezeptionsgeschichte und auch eine Geschichte. Und in dem Moment wird es schlimm, dann kam eben das Dritte Reich und in dem Moment kriegt diese Schlussansprache eben auch in gewisser Weise eine andere Bedeutung. Mhm. Das Stück hat inzwischen, es hat Zeiten durchlebt und wurde auch gebraucht und missbraucht, vielleicht aber auch nicht. Das Fakt ist, es passiert musikalisch und vom Text her das, was da drin steht. Und damit muss man natürlich umgehen. Dazu muss man auch Stellung beziehen, gerade hier in Bayreuth. Ich bin wirklich der Meinung, dass man sich hier an diesem Ort schon gar nicht umdrücken darf.
Klare Antwort.
Mit Katharina Wagner und Eva Wagner-Pasquet an der Spitze beginnt eine neue Ära. Die beiden Frauen lösen 2008 Wolfgang Wagner ab. Er leitet die Festspiele seit 1951. Zunächst mit seinem Bruder zusammen, mit Wieland, dann nach dessen Tod alleine.
Solange ich die physische Kraft habe und man mich also nicht als alten Trottel also herumlaufen sieht, solange will ich natürlich also zumindest aktiv für Bayreuth tätig sein. In welcher Form, das also wird die nächste Zeit zeigen, dass, wie ich das also möglich mache oder nicht ermögliche, das wird man also sehen.
Wolfgang Wagner und Wieland Wagner. Die beiden Brüder prägen die Ära nach der Wiedereröffnung der Bayreuther Festspiele im Jahr 1951. Sie prägen die Ära des sogenannten Neubayreuth.
Neubayreuth meint mehrere Dinge.
Auf Distanz zu Personen, die in der Nazizeit Bayreuth mitverantwortet haben. Auf Distanz zur Verquickung der Kunst mit der Politik. Auf Distanz zu einer Ästhetik der Anbetung Wagners.
In Neubayreuth ist viel Behauptung und die Unschärfen dieses Neubeginns hat man uns, den Nachgeborenen, lange verschwiegen. Die Unschärfe beginnt bei der angeblichen Distanz zu Personen, die in der Nazizeit mitgemacht und profitiert haben.
Darunter ist Wieland Wagner, Regisseur und künstlerische Autorität Neubayreuths. Er entrümpelt Bayreuth und wirkt bis zu seinem Tod im Jahr 1966 stilprägend. Er räumt die Bühne leer, verkünstlicht das Licht via Projektion, bewegt die Figuren statuenähnlich im Raum.
Wieland Wagner verabschiedet sich von der Bebilderung der Musik.
Ich suche eine musikalische Abstraktion, dass ich Bayreuth als Werkstatt betrachte, in der unermüdlich gearbeitet hat, hat natürlich den Grundcharakter Bayreuths verändert. Früher war jeder auf dem Standpunkt gestanden, was Bayreuth macht, ist sakrosant. Ich betrachte uns lediglich als einen Teil der Bühnen der ganzen Welt, die Aufgabe an bevorzugter Stelle haben und damit die größere Verpflichtung, bessere Wagner-Aufführungen zu machen wie anderswo. Und ich habe mich entschieden, dass wir grundsätzlich so frei wie möglich arbeiten müssen. Die Vorschriften Richard Wagners, die nun sämtliche alten Wagnerianer auswendig können, sind für das Theater seiner Zeit und nicht für das Theater unserer Zeit. Die Vorschriften sind für die Kulissenbühne, die sind für das Gaslicht, die sind für die gemalte Hängedekoration. Wir haben inzwischen die Lichtorgel. Wir sind andere Menschen. Wir haben Kriege durchgemacht.
Wir haben Kriege durchgemacht, sagt Wieland Wagner. Mehr sagt er nicht.
Wieland hat sich ja der Entnazifizierung auch entzogen.
Brigitte Hamann, Historikerin und Biografin Bayreuths.
Das wusste er genau warum. Er ist an den Bodensee gegangen, die französische Zone, da kannte man ihn nicht so. Er war ja doch noch ein sehr junger Mann. Und da konnte man ihn auch nicht so vor die Spruchkammern bringen. Und er hat ja da auch keine Verhandlung bekommen.
Wieland Wagner ist als junger Mann ein begeisterter Nazi. Und er profitiert vom Schutz Hitlers ebenso wie von der Protektion der Mutter. Mit der Wiedereröffnung der Bayreuther Festspiele ist dieses Kapitel folgenlos abgeschlossen. Wieland Wagner wird zum erfolgreichen Regisseur und, wie Bayreuth selber, Teil des deutschen Wirtschaftswunders.
Wir bitten um Entschuldigung, Herr von Karajan, wenn wir mal eindringen. Wir wissen, der Rundfunk ist nicht sehr beliebt, wenn er Proben stört. Trotzdem wollen wir den Hörern von diesem Schaffen, von dieser Arbeit, wenige Tage vor Beginn der Festspiele berichten. Wie blicken Sie den Festspielen entgegen?
Ja, wie Sie wissen, sind wir ja schon seit mindestens 4 Monaten an den vorbereitenden Arbeiten. Ich war während dieser Zeit immer wieder hier, sei es um einen Teil der beleuchtungstechnischen Proben und bereiteten Vorbesprechungen zu machen. Ich habe mit Herrn Edelmann, der den Sax singen wird und mit dem ich gerade probiere, schon vor 5 Monaten in Wien zu studieren angefangen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich überrascht und erfreut über den Ernst, mit dem er alle anderen Dinge beiseite gestellt hat, um nur dieser besonderen Aufgabe gerecht werden zu können.
Herbert von Karajan tritt 2-mal in Bayreuth an, 1951 und 1952. Der aufstrebende Dirigent legt den Grundstein für seine Karriere in der Nazizeit und er verbringt in der Nachkriegszeit nur 2 Sommer in Bayreuth.
Also in 2 Sommern und dann nie mehr.
Und dann nie mehr, ja, stimmt.
Was hat das für Gründe gehabt?
Schauen Sie, damals fing bei mir an, sich die Wendung abzuzeichnen, dass es mir immer unmöglicher wurde, mit einem Regisseur zu arbeiten. Weil
in diesem Fall mit Wieland Wagner?
In diesem Fall mit Wieland Wagner. Weil einfach die Konzeption, die ich von Musik hatte, sich dann an den betreffenden Inszenierungen so gestoßen hat, dass ich die Musik nicht mehr dirigieren konnte.
Ihre Unzufriedenheit mit anderen Regisseuren, hat sich die bei Wieland Wagner ganz besonders manifestiert?
Bitte, ich würde von vornherein sagen, es ist nicht Unzufriedenheit. Es ist nicht Unzufriedenheit, sondern einfach die Vereinigung der beiden Standpunkte war nicht möglich.
Lassen Sie mich ganz einfach fragen. Ja. Hat es Ihnen gefallen, was er gemacht hat?
Was er gemacht hat?
Ja.
Nein, es war mir fremd. Ich habe verstanden, was er wollte.
Ja.
Es hat mit der Musik, die ich dazu zu tun hatte, nicht das Gerede. Ich habe ihm einmal gesagt, Sie müssen sich eine eigene Musik schreiben.
Für mich ist gut oder schlecht, wollen wir mal beiseite stellen, Bayreuth mit Wieland Wagner gestorben.
Sagt Anja Silja über die Zusammenarbeit mit Wieland Wagner.
Also mein Theaterleben hat eigentlich mit dem Tod Wieland Wagners aufgehört, wirklich zu sein. Also ich mache noch sehr vieles und auch sehr gerne und mit großen Leuten. Aber wie gesagt, ich schöpfe immer noch von dieser Zeit und das ist eigentlich mein Leben gewesen. Und das war unglücklicherweise schon vorbei, als ich 26 war. Also das ist, wenn man so will, die Tragödie meines Lebens. Und das, also damit muss man fertig werden, das ist halt so. Also wir brauchten uns beide und das war etwas, was einmalig ist in einem Leben, glaube ich. Und deshalb ist es für mich eben so prägend, wie es sonst vielleicht nur privat nicht gewesen wäre.
Die überragende Sopranistin und Darstellerin beginnt ihre Laufbahn in Bayreuth. Anja Sillas Debüt als Senta im Fliegenden Holländer im Jahr 1960 ist eine Sensation.
Und ihre Liebesbeziehung mit dem verheirateten Wieland Wagner ein anstrengendes Projekt.
Bayreuth ist anstrengend.
Dabei könnte jede Vorstellung 10-mal verkauft werden.
Fluchtort Bayreuth. Schalenwild, das Gefahr wittert und sich an einen sicheren Ort rettet.
Richard Wagner flieht 1849 nach der gescheiterten Revolution mit knapper Not von Dresden nach Weimar. Der Verfasser revolutionärer Aufsätze und Anhänger der radikaldemokratischen Revolutionsbewegung wird steckbrieflich gesucht. Von Weimar aus flieht er ins Exil nach Zürich.
Der Fluchtort Bayreuth hätte auch in Zürich sein können. Dort zieht Richard Wagner nämlich 1850 eine schöne Wiese in Betracht. Später ist es am Rhein, wo er ein Theater eröffnen will. Eigene Festspiele abseits der großen Städte. Aus der schönen Wiese eines Revolutionärs ist dann Bayreuth geworden.
Während der Arbeit an Siegfrieds Tod erwähnt Wagner erstmals den Gedanken eines eigenen Theaters. Es soll sich von allen anderen unterscheiden. Wagner will Sänger auf Zeit engagieren, einen Chor aus Freiwilligen bilden, Einladungen an das interessierte Publikum öffentlich annoncieren, freien Eintritt geben. Und nach 3 Aufführungen sollen Theater und Partitur verbrannt werden.
Fluchtort Bayreuth. Eine Spurensuche in den Archiven. Feature von Corinne Holz. Realisation Simon Mayer, Sprecher Florian Hauser, Redaktion Werner Senn. Eine Produktion von DRS 2 2011.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.